Rudolf Virchow, geboren am 13. Oktober 1821, also wie gesagt genau heute vor 200 Jahren, im damaligen Schievelbein in Pommern, gilt bis heute als einer der bekanntesten Pathologen und pathologischen Anatomen, der sich auch mit Anthropologie, mit Ethnologie und Prähistorie befasste. Auch als Politiker und Mitbegründer unter anderem der Deutschen Fortschrittspartei genoss er hohes Ansehen. Virchow polemisierte aber nicht nur in den eigenen Reihen, sondern sah seine Gegner auch international, vor allem in der Habsburger Monarchie. Er gilt als einer der vehementesten Gegner von Ignaz Semmelweis und dessen Theorie zur Entstehung und Verbreitung des Kindbettfiebers. Aber auch mit anderen Vertretern der sogenannten jungen Wiener Schule hatte Virchow so seine liebe Not. Denn es fiel ihm schwer, die Erkenntnisse des Pathologen Karl Freiherr von Rokitansky anzuerkennen. Insbesondere kritisierte er Rokitanskys Grasenlehre aus dessen Handbuch der Pathologie.
Wenn die pathologischen Anatomen sich auf den Standpunkt des Klinikers stellen, so ist es freilich nicht zu verwundern, wenn sich die Kliniker auf den Standpunkt der pathologischen Anatomen begeben. Wobei natürlich die Klinik am schlimmsten fährt.
Aber auch mit Robert Koch, seinem ehemaligen Schüler, lieferte sich Virchow so manche erbitterte verbale Auseinandersetzung, vor allem was die Tuberkulose anbelangte. Am 24. März 1882 verkündete Koch am Berliner Institut für Physiologie die Entdeckung des Tuberkuloseerregers. Virchow vertrat übrigens die Ansicht, dass der Tuberkel neoplastischen Charakter habe und interpretierte ihn zunächst als Zelltumor. Kochs Thesen lehnte er süffisant als Bazillenzirkus mit den Worten ab.
Das ist doch Unsinn, die Leute sterben an Tuberkulose, weil sie schwach sind. Das tut doch nicht so ein kleiner Bacillus. Hört man heute Humoralpathologie, dann denkt man zunächst an die Vier-Säfte-Lehre, die so seit Hippokrates und Polybios die Medizin für über 2000 Jahre dominierte. Und diese Humores, diese Leibensäfte als Träger des Lebens, Cholera, Melancholia, Sanguis und Phlegma, leben in unseren Bezeichnungen für Temperamente. Aber, und das sage ich jetzt als Pathologe, auch in zahlreichen pathologischen Krankheitsbezeichnungen fort, Cholera oder Phlegmone. Rokitanskys Ansatz war, und da möchte ich Professor Meinrad Peterlik zitieren, die anatomische Morphologie durch die Erforschung von Körpersäften, also Sekreten, Exkreten und Blut, zu erweitern und zu ergänzen. Und so war Rokitansky damit Begründer der funktionellen Pathophysiologie. So sind die von Virchow zitierten gefährlichen tiefenontologischen Irrtümer der Erkrankungen des Eiweißes und des Faserstoffes von Rokitansky uns heute als Pathologen als Paraproteinämien und Gerinnungsstörungen bei bakterieller Sepsis wohlbekannt.
War Virchow in diesem zeitgenössischen Sinne an Kunst und Kultur interessiert? War er vom Elternhaus musisch geprägt worden? Und war er selbst künstlerisch tätig? Die meisten dieser Fragen sind wohl zu verneinen. Künstlerisch tätig war Virchow nach derzeitigem Kenntnisstand nicht, es sei denn, man deutet seine Vorlesungszeichnungen, zum Beispiel jene, die dann als Holzstiche Eingang in seine berühmte, einen Paradigmenwechsel in der Medizin auslösende Zellularpathologie fanden, als künstlerische Leistung, beziehungsweise sucht und findet hier eine künstlerische Botschaft, was mir persönlich schwerfällt. Damit komme ich zu den verschiedenen Kunstgattungen, die von unterschiedlichsten Künstlern in den letzten ca. 150 Jahren dazu verwendet wurden, um an Rudolf Virchow zu erinnern, ihn zu würdigen oder selten auch ihn zu karikieren oder zu persiflieren. Im Berliner Stadtbezirk Wedding, da wo ich arbeite, befindet sich das größte ein Flächendenkmal für Virchow, nämlich das schon zu seinen Lebzeiten nach ihm benannte, 4 Jahre nach seinem Tod eröffnete Rudolf-Virchow-Krankenhaus, wo sich eben heute der Campus Virchow-Klinikum der Charité und das Deutsche Herzzentrum Berlin befindet. Letzteres ist seit der Eröffnung im April 1986 in dem großen Hauptgebäude des ehemaligen RVK, also Rudolf-Virchow-Krankenhaus, untergebracht. Das sehen Sie hier. Sofort auffallend ist der kleine Mann im roten Talar in Bildmitte. Das ist Rudolf Virchow im Ornat des Dekans der Medizinischen Fakultät Berlins. Und rechts von ihm, uns quasi anschauend, steht der Physiker, Physiologe und Universalgelehrte Hermann, später von Helmholtz. Eine Reklamemarke der Firma Reni aus Herth, einem Stadtteil von Düsseldorf, trägt ein farbiges Brustbild Rudolf Virchows, auf dem er den Betrachter, die Betrachterin skeptisch fragend durch seine runde Brille anschaut. Um das Kapitel Virchow in der bildenden Kunst abzurunden, sei noch auf die modernen Auseinandersetzungen mit dem Motiv Rudolf Virchow hingewiesen, also Comic, Pop-Art oder die karikierenden Darstellungen, wie hier zum Beispiel von Peter Ensikat oder Rainer Ehrt. Sieht man einmal von den beiden Filmdrehbüchern ab, gibt es erstaunlicherweise bisher nur einen Roman über die Persönlichkeit und das Leben von Rudolf Virchow, der 1953 mit dem Untertitel »Ein Leben für die Forschung« erschienen ist und von dem wegen seiner Vergangenheit im Nationalsozialismus nicht unumstrittenen Augenarzt und Schriftsteller Friedrich Hermann Helmut Unger stammt.
Hat Virchow auch einmal an einem Denkmal selbst mitgestaltet? Das heißt, hat er einem Künstler irgendwelche Vorschläge gegeben oder Anregungen, wie er in einem Denkmal dargestellt werden möchte?
Kann ich verneinen, wobei ich jetzt Herrn André dazu noch nicht befragt habe, der ja schon mehrfach erwähnt wurde, aber ich habe dazu tatsächlich nichts gefunden. Er hat sich offensichtlich, was manchmal ja gut ist, aus künstlerischen Dingen herausgehalten.